Welcome to your Dynasty Playbook podcast. NFL news, heat checks, and more Dynasty football right now.
Es geht wieder los, die nächste Off-Season-Folge hier im Dynasty Playbook Podcast, wie immer mit mir Robin Unger, und es ist die erste Folge nach der NFL Free Agency. Einige Moves, einige neue Konstellationen, nicht nur in der NFL, sondern eben auch in jeder Dynasty-Liga und vielleicht sogar in deinem Team. Es gibt viele Themen zu besprechen. Auch heute habe ich mir wieder einiges ausgedacht, dass wir wieder eine spannende, knackige 20 bis 30 Minuten Folge hinbekommen für euch mit Dynasty-Content, passend zur Off-Season. Und deswegen würde ich sagen, schnacken wir nicht mehr lange drum rum. Wie immer geht's direkt rein mit dem ersten Thema.
And now it's time for the Dynasty Player Heat Check.
Die NFL Free Agency hat gestartet. Die NFL Free Agency hat einiges verändert. Also der perfekte Zeitpunkt für den Dynasty Player Heat Check. Wir schauen uns an, wer sind die Gewinner und die Verlierer der NFL Free Agency Tage? Welche Teams sind Gewinner und Verlierer? Aber eben auch den Bezug auf Dynasty, den wir hier herstellen wollen. Und genau deswegen schauen wir uns das ganze Thema einfach mal an. Und ich würde hier einfach mal mit meinem ersten Team, das ich als Verlierer sehe, starten. Denn dazu gehören die Texans, die, ja, keine Ahnung, was jetzt hier genau der Plan ist. Also ist das Fenster, dieses Win-Now-Fenster der Texans jetzt schon weg? Also Wide-Receiver-Situation, total ungeklärt. Ja, letztes Jahr noch Diggs, Collins, Tank Dell. Diggs nicht mehr da, Tank Dell schwer verletzt, keine Ahnung wie und ob er nochmal zurückkommt. Man hat Christian Kirk geholt, der ein solider Wide Receiver ist, vielleicht auch ein gutes Stück neben Nico Collins sein kann, aber letztendlich, um halt wirklich richtig kompetitiv zu sein, stelle ich mir halt einfach auch die Frage, wie ist die Wide-Receiver-Situation für einen Franchise-Quarterback CJ Stroud, um da wirklich auch ganz oben mitzuspielen. Dazu kommt natürlich auch, dass die Texans auch noch Laremy Tunsil abgegeben haben. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Beschützer von CJ Stroud ist auch nicht mehr da. Also da wird auf jeden Fall mal gespannt sein, oder da werde ich gespannt sein, wie die Texans den Draft angehen, ob vielleicht noch ein, zwei Steps in der Free Agency, in der Offseason generell passieren, oder ob die Texans wirklich auch schauen müssen, um im Win-Now-Fenster zu bleiben, wirklich auch während der Saison nochmal den einen oder anderen Trade einzufädeln. Nächstes Team sind bei mir als Verlierer der Free Agency so ein Stück weit auch die San Francisco 49ers. Warum? Auf der einen Seite, ihr wisst selbst, ich bin immer ein großer Freund, wenn man auch wirklich eine klare Entscheidung trifft, einen neuen Weg einschlägt. Aber bei den 49ers sind mehr als 10 Spieler weg. 10 Spieler. Also jetzt auch gerade mit Blick auf Dynasty. Also es gibt noch Brock Purdy, es gibt CMC, Brandon Ayuk, der von einem Kreuzbandriss zurückkommt. Im Moment ganz klar der Wide Receiver Nummer 1 ist. Aber was genau ist der Plan der 49ers? Also will man noch versuchen, CMC und Ayuk wegzutraden? Will man wirklich nochmal Draftkapital reinholen? Wirklich jetzt mal einen kompletten Reset machen? Oder ja, versucht man einfach so ein paar teure Spieler abzugeben und ja, trotzdem noch ein paar Baselines zu halten. Also für mich sind die 49ers nicht ganz greifbar, was genau der Plan ist, weil dennoch ein, zwei Spieler immer noch im Kader sind. Aber so richtig kompetitiv wirkt das Team nicht mehr. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was da noch passiert. Nächstes Team der Verlierer ist für mich ein Team, was eigentlich eine ganz gute Grundlage hat. Und das sind die Cincinnati Bengals. Wir haben jetzt gerade die letzten Tage gesehen, es gab endlich die Vertragsunterzeichnung nicht nur von Ja'Marr Chase, sondern eben auch von T. Higgins. Das heißt, Joe Burrow hat seine zwei absoluten Elite-Waffen unter Dach und Fach. Hier ist Klarheit und es sind die zwei teuersten Spiel- oder anders gesagt das teuerste Receiving-Duo der Liga. So, bis dahin klingt das Ganze erstmal richtig, richtig gut. T. Higgins erstmal auf den Franchise-Tag gesetzt, jetzt dann eben den Vertrag unterschrieben. Was passiert? Ja, mal ganz ehrlich, diese drei Spieler, Joe Burrow, T. Higgins und Ja'Marr Chase, machen 44% des Caps der Bengals aus. 44%. Das heißt, es bleibt für das restliche Team nicht mehr viel übrig. Trey Hendrickson will noch einen großen Vertrag. was passiert? Ja, also wie stellen sich die Bengals das ganze Thema vor, indem sie drei Superstars allein in dieser Offense haben und alles andere nicht? Also das ist eben genau der Punkt, da werden wir aber später auch nochmal genauer drauf eingehen, warum für mich aber die Bengals wirklich auch ein Verlierer dieser Free Agency sind, weil ob das Ganze wirklich richtig gut gelöst ist oder vielleicht sogar nach hinten losgeht, das werden wir auf jeden Fall sehen. Vielleicht wird T. Higgins auch getradet, nochmal Kapital reingeholt, wie auch immer. Es hätte durchaus die ein oder andere Konstellation geben können. Kommen wir aber zum Abschluss dieser Verlierersektion für meinen ganz klaren Teamverlierer und das sind die New Orleans Saints. Also es wurden wieder Verträge umstrukturiert. Es wurde wieder für die nächsten ein, zwei Jahre irgendwie sich verbogen und rumgeschludert, nochmal irgendwie für dieses Jahr Cap freizuräumen. Aber das Ganze nimmt man in die nächsten Jahre mit und ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich anfange, Football zu schauen oder Madden zu spielen, ich kann ja mit den Saints keine normale Karriere starten, weil die immer 60, 70, 100.000 Millionen über dem Cap-Hit sind. Also diesen Weg verstehe ich einfach nicht, den die Saints da wieder gehen. Also ich selbst würde natürlich jetzt als Außenstehender halt lieber ein bis zwei Jahre mal einen richtigen Cut machen, vielleicht richtig schlecht sein, was ja wiederum bedeutet, ich kriege gute Rookies und gute Talente in mein Team, aber mal richtig schlecht sein, das Team und die Finanzen dahinter wirklich mal aufräumen, ein bis zwei Jahre als Brückenjahre zu nehmen, um danach halt wieder richtig Vollgas zu geben. Aber dieses ganze Verträge umstrukturieren und irgendwie hindeichseln, dass man gerade so das ganze Cap-Thema unter Kontrolle hat, sorgt doch einfach nur dafür, dass man diese ganzen Themen einfach über die nächsten Jahre weiter aufschiebt. Also für mich sind die Saints einfach dabei, komplett irgendwo im Niemandsland dieses Mittelfeldes unterzugehen, weil sie sich einfach nichts mehr nach oben oder nach unten leisten können. Aber wo es Verlierer gibt, gibt es in der Regel auch immer Gewinner. Und auch hier habe ich jetzt drei Gewinner mal rausgesucht. Will hier mal ganz schnell drüber gehen und fange hier auch tatsächlich mit den Las Vegas Raiders an. Denn hier wurden einfach ein, zwei Schritte in die richtige Richtung gemacht. Neues Coaching-Staff, neuer Quarterback, der definitiv auch in seinem Alter ein absolutes Upgrade mit Geno Smith darstellt. Und es wurden einfach ein, zwei weitere Stellschrauben gut behandelt. Verträge wurden verlängert von wichtigen Spielern und ja, jetzt gibt es noch ein, zwei Needs und die müssen jetzt einfach angegangen werden. Dafür ist der Draft da. Also so die ersten Stellschrauben, wie gesagt, wurden gedreht in die richtige Richtung und deswegen sind die Raiders für mich einfach so ein ganz kleiner Gewinner der Free Agency oder generell vielleicht auch einfach der Offseason. Der nächste Gewinner sind für mich die Chicago Bears. Und eins muss ich sagen, bei all dem Hype letztes Jahr um Jaden Daniels, der wirklich eine herausragende Saison gespielt hat, das kann man wirklich nicht anders sagen, ist mir tatsächlich dieses ganze Thema um Caleb Williams ein bisschen zu sehr runtergespielt worden. Also da gab es dann Mock-Drafts, die du irgendwo auf YouTube gesehen hast, wo es dann hieß, jetzt nochmal draften, so würde die Reihenfolge aussehen und Caleb Williams würde an Quarterback-Stelle Nummer 4 kommen. Und da muss ich ganz einfach sagen, da stimme ich einfach keinen Meter zu. Caleb Williams hat nicht gut gespielt, das ist völlig außer Frage. Aber wenn man halt auch wirklich mal schaut, dass teilweise ja die O-Line die Helme falsch rum hatte und Caleb Williams den Ball teilweise noch nicht mal gefangen hatte und schon drei Kühlschränke auf ihn zugekommen sind, wie willst du denn da ein gutes Spiel aufziehen? Du kommst natürlich auch mit einer riesen Erwartungshaltung in die NFL, ja, hast diese Drucksituation funktionieren zu müssen, alle Augen auf dich gerichtet, du willst abliefern, du hast gute Wide Receiver zur Verfügung gestellt bekommen, aber dieses gesamte offensive Konstrukt hat nicht funktioniert. Und deswegen sind die Bears für mich dieses Jahr ein absoluter Sieger und ich würde einfach mal noch warten, was Caleb Williams aus einer gescheiten Situation machen kann. Weil jetzt, sie sind Nummer 1 Need und Nummer 2 Need angegangen, sie haben einen neuen Coach verpflichtet und sie haben maximal so stark wie kein anderes Team in den Schutz ihres Franchise-Quarterbacks investiert. Ja, also hier sollte Caleb Williams deutlich mehr Zeit haben, nicht nur auf der Flucht sein, sondern wirklich auch mal dieses Spiel managen können. Und gleichzeitig in der Kombination mit den Wide Receivern, die mit DJ Moore und Rome Odunze jetzt auch nicht ganz schlecht sind. Ja, ich glaube einfach, diese Situation kann dieses Jahr enorm spannend für die Bears werden. Ich würde es Caleb Williams gönnen und deswegen sind für mich die Chicago Bears eins meiner Gewinnerteams der aktuellen Offseason und Free Agency. Und ich freue mich ein bisschen, dass ich jetzt mein drittes Gewinnerteam präsentieren darf. Und es ist tatsächlich erst heute so gekommen, dass ich die Seattle Seahawks als Gewinner dieser Offseason und Free Agency sehe. Denn ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich dieser ganze Move um Sam Darnold. Und die Leute, die mit mir in der Dynasty-Liga spielen, die wissen, wie ich an diesem Abend reagiert habe, als die Nachricht kam, dass die Seattle Seahawks für 100 Millionen Sam Darnold für 3 Jahre verpflichten. Ich bin erstmal komplett außer mir gewesen, habe schon überlegt, ob ich mir eine neue Franchise suchen soll, weil ich mir erstmal auch nicht sicher war, dass Sam Darnold, der viele Jahre nichts geliefert hat, ein Jahr in guten bis mittelguten Umständen wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, ob er das hinter einer wackeligen Seattle Offense Line auch wieder hinbringen kann. Und da habe ich einfach nicht dran geglaubt. Und dafür waren mir dann 100 Millionen einfach zu teuer im Gesamtkontext, dass die Seahawks DK Metcalf abgegeben haben, um Cap Space zu sparen, um Draftpicks zu bekommen, um damit junge Spieler zu holen. Das gleiche im Prinzip auch mit Tyler Lockett, ein älternder Wide Receiver, der Geld einspart. Und dann hole ich mir Sam Darnold, wo ich vielleicht aber auch einen ganz anderen Weg hätte einschlagen können. So, und heute habe ich dann glücklicherweise die Nachricht bekommen, wie dieser Sam Darnold-Deal aussieht. Und da muss ich wirklich sagen, ganz, ganz große Kunst vom Backoffice der Seahawks, weil es einfach richtig smart gelöst ist. Es ist nämlich nicht ein 3-Jahres-Deal, sondern es ist genau genommen ein 1-Year-Prove-It-Deal, denn Sam Darnold hat dieses Jahr 37,5 Millionen garantiert und die Seahawks kommen, wenn er nicht liefert, direkt aus diesem Vertrag raus, ohne einen einzigen Cent noch in den Büchern stehen zu haben. Das heißt, du hast ein Jahr lang einen guten Quarterback, der gut geliefert hat. Wenn es gut läuft und er wirklich super gut abliefert, vielleicht hast du für die nächsten weiteren 2 Jahre auch noch deinen Quarterback. Aber du hast die Möglichkeit, jetzt einfach zu arbeiten, ohne dir ein Loch in den Geldbeutel zu fräsen. Du kannst einen Rookie-Quarterback in Runde 2, 3, 4, 5 holen, den ganz entspannt hinter Sam Darnold aufbauen. Der Rookie kommt nicht sofort ins kalte Wasser, muss funktionieren und am Ende wundert man sich, er hat noch nicht so funktioniert. Sondern du hast die Zeit. Du kannst vielleicht auch Sam Darnold traden. Du kannst schauen, was macht sich vielleicht an der Situation bis nächstes Jahr. Also unglaublich viele Möglichkeiten, die sich den Seahawks jetzt hier ermöglichen und wie gesagt, natürlich auch so ein bisschen mit der eigenen Fanbrille und dem anfänglichen Schock bin ich jetzt super happy, dass die Seahawks dieses Ruder noch rumgedreht haben und ich bin einfach gespannt, wie es weitergeht. Also die erste richtige Offseason für das neue Coaching-Staff mit einem Team, was sie letztes Jahr als Coach an der Seitenlinie das erste Mal kennengelernt haben. Es kann sein, dass es noch 1-2 Jährchen dauert, aber die Seahawks machen 1-2 clevere Schritte, die vielleicht sogar auch dafür sorgen können, dass es echt richtig, richtig spannend wird. So, und die Veränderung, die gab es natürlich nicht nur für die Teams, sondern auch für die Spieler, die in komplett neue Situationen gekommen sind oder deren Situation sich einfach verändert hat. Und da ist mein erster Verlierer ein ehemaliger Seahawks Wide Receiver, nämlich DK Metcalf, der eigentlich ins Warme wollte und eine klare Quarterback-Situation haben wollte, in einem Contending-Team spielen wollte. Und er hat eigentlich nichts außer Geld bekommen, weil die Quarterback-Situation bei den Pittsburgh Steelers, immer noch nicht geklärt ist. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber ich glaube, Mason Rudolph war es, der, wie wir alle wissen, eher die Backup-Lösung sein wird. Also was passiert in Pittsburgh? Es ist nicht bekannt. DK Metcalf, ja, weiß es, glaube ich, auch noch nicht. Dazu kommt, dass mit George Pickens auch ein weiterer guter Wide Receiver mit einem relativ ähnlichen Profil da ist. Also definitiv ist er ähnlicher als jetzt ein JSN oder ein Tyler Lockett sich unterschieden haben von DK. Also wie sieht das Ganze aus? Ja? Wie spielt Pittsburgh? Mit wem spielt Pittsburgh? Wer wirft die Bälle? Laufen DK und Pickens rechts und links einfach nur die Sideline runter und es gibt nur tiefe Bomben? Also viele, viele Themen, die noch nicht geklärt sind. Aber deswegen einfach auch diese Ungewissheit, weshalb DK Metcalf für mich zu den Verlierern gehört. Ein weiterer Verlierer, beziehungsweise jetzt, wenn ich auf meine Liste schaue, kommen noch drei Quarterbacks. Nummer eins, ähnlich wie auch schon bei den Teams, ist der Quarterback der Houston Texans, nämlich CJ Stroud. Ich habe es schon erwähnt, es ist kein Stephon Diggs mehr, kein Tank Dell, Larry Mitanzel ist weg, Christian Kirk ist jetzt, wie gesagt, neben Nico Collins. Ist eine solide Lösung, ja, aber auch hier nicht, dass du irgendwie im Halbfinale das Ding reißt und Christian Kirk mit 300 Yards pro Spiel nach Hause geht. Also, keine Ahnung, hier muss irgendwas im Draft geschehen. Vielleicht landen sie ja einen Steal mit einem guten Wide Receiver, der sofort auch funktioniert. Aber auch hier wissen wir natürlich, nicht jeder Wide Receiver oder generell jeder Rookie kommt in die NFL und ist sofort Elite. Und vor einem Jahr hat es ganz anders ausgesehen bei den Texans. Alle Zeichen haben auf "Wir ballern da jetzt richtig Munition rein" gestanden, aber jo, also schwierig im Moment. Deswegen für mich CJ Stroud, tut mir ein bisschen leid. Ich hoffe, es wird sich alles regeln und er wird da noch das ein oder andere Stückchen an die Seite bekommen, weil meine Meinung heute ist, mit einem Nico Collins und mit einem Christian Kirk wird es allein nicht reichen, um wirklich auch den Ansprüchen gerecht zu werden, die man sich eigentlich schon erarbeitet hatte. Und ein Quarterback ist hier nicht genug. Ich sehe noch zwei weitere, die ich einfach in das gleiche Kästchen gepackt habe hier, nämlich zum einen Jordan Love und Drake May. Warum ins gleiche Kästchen? Weil es einfach die gleiche Situation ist. Vielleicht noch in einer anderen Ausgangslage, aber es ist schon relativ ähnlich. Also für beide gibt es eigentlich keine Verbesserung auf der Wide-Receiver-Position. Ja, also Jaden Reed, Romeo Dubs, Devontae Wicks, Demario Douglas, Jalen Polk, Kendrick Bourne, ja, das sind alles gute Namen, aber es hat sich halt nicht wirklich was verbessert. Ja? Also ein, zwei Leute müssen auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen und ja, gerade auch für die Packers, die mittelauf einen guten Quarterback haben, eine gute Teamsituation haben, eigentlich ja ein bisschen mehr haben wollten von ihrer Saison, ja, da fehlt halt einfach die Elite. Bei den Patriots ist es nochmal was anderes. Die haben Zeit, die haben junge Wide Receiver. Die müssen jetzt nicht sofort dieses Jahr um den Titel mitspielen. Aber ja, du willst doch, wenn du einen Quarterback an 3 draftest, dann willst du ihm doch auch Waffen geben. Ja, bau Schutz um ihn rum, gib ihm die Waffen. Ansonsten verlang noch nichts von ihm. Mal schauen, wie das Ganze jetzt mit Rabel ablaufen wird. Aber es ist halt einfach nur mal ein ganz klarer Unterschied jetzt. Gerade auch Drake May im Vergleich zu Caleb Williams oder Jaden Daniels. Ja, da reden wir von Spielern wie DJ Moore, Rome Odunze, Terry McLaurin, Debo Samuel, Zach Ertz und so weiter und so weiter. Also was machen hier die Patriots? Ja? Was machen die Green Bay Packers? Liegt hier der Fokus auf dem Draft, sich hier nochmal mit Wide Receiver Talenten zu verstärken? Aber eins ist klar, es muss auf jeden Fall Waffen für diese Quarterbacks geben, sonst wird es ganz, ganz schwierig. Und auch hier gibt es glücklicherweise Gewinner auf Spielerseite. Und hier ist echt ein ganz, ganz bunter Mix. Ich habe einige Namen aufgeschrieben, deswegen geht es hier gar nicht so sehr ins Detail. Aber ich fange mal an mit Devontae Adams, der jetzt einfach auch bei den Rams eine klare Struktur hat. Dieses ganze Theater mit Aaron Rodgers, was einfach nur zur Unruhe geführt hat, ist vorbei. Ja, er hat einen super guten Passing-Quarterback mit Matthew Stafford und er kann mit Puka Nacua einfach auch wirklich ein gutes, dynamisches Duo bilden und das Ganze einfach in einer guten Offense, in einem guten Team, mit einem guten Coach. Von daher Devontae Adams jetzt in einem Contending-Team und für mich sogar der Favorit auf den Sieg in seiner Division. Also das kann auf jeden Fall eine gute Saison für Devontae Adams werden. Ähnliches Brock Bowers von den Las Vegas Raiders. Ganz einfach damit begründet, Quarterback-Update, Geno Smith ist ein Update zu den Quarterbacks, die in dem vergangenen Spieljahr die Bälle zu Brock Bowers geworfen oder, ja, wir nennen es geworfen haben. Und gleichzeitig wurden nicht weitere Wide Receiver geholt. Das heißt, aktuell ist Brock Bowers der klare Receiver Nummer 1 in dieser Offense. Und ich glaube, die Kombi mit Geno Smith kann schon ganz gut werden. Nächster Pick ist hier Najee Harris, Running Back von den jetzt LA Chargers. Es ist sogar ein Free Agent, der hier auch seinen Move gemacht hat und hier auf die Gewinnerliste kommt. Nämlich, er ist wieder vereint mit John Harbaugh. Er ist eine Offense, die laufen will und er hat auch wirklich reelle Chancen, bei den Chargers die Eins zu sein. Chargers sind so ein Team, da kann ich mir vorstellen, dass im Draft nochmal nachgelegt wird. Wir haben eine sehr breite Running Back Klasse. Das heißt, da wird auch in Runde 2, 3, 4, 5 einiges dabei sein, was wirklich auch gut als Backup funktionieren kann. Sie haben Kimani Vidal noch als Backup vom letzten Jahr. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber aktuell sieht es echt gut aus, dass Najee Harris in dieser Offense Running Back Nummer 1 ist. Und nochmal, das in einem Team, was eigentlich als Identität das Laufspiel hat. Weiterer Gewinner ist für mich tatsächlich George Pickens. Mag im ersten Moment gar nicht so erscheinen, aber ich glaube, es tut ihm tatsächlich ganz gut, dass DK Metcalf ins Team gekommen ist, weil jetzt sind es zwei gute Wide Receiver. Vorher war wirklich 1000% der Konzentration der Abwehr nur auf Pickens, weil er war gefühlt der einzige Spieler, der einen Ball fangen konnte außerhalb der 5-Yard-Linie. Und das schafft natürlich auch Freiräume, wenn man sich gleichzeitig auch noch auf DK konzentrieren muss. Vielleicht gibt es auch Matchups jetzt hier gegen den Nummer 2 Corner. Also ich kann mir wirklich vorstellen, wenn die Quarterback-Situation gut gelöst ist, dass George Pickens hier wirklich auch eine gute Saison durch den Move von DK Metcalf haben kann. Ein weiterer Gewinner, ich glaube, das ist sehr, sehr offensichtlich, ist Jackson Smith und Jigba, Wide Receiver von den Seattle Seahawks. Letztes Jahr Dreier gespannt, zusammen mit DK, zusammen mit Tyler Lockett. Und jetzt hat er einfach die klare Chance, auch die Nummer 1 zu sein. Ja, Cooper Kupp kam dazu, grandiose Verpflichtung. Ich mag Cooper Kupp sehr, freue mich, ihn in einem blauen Jersey mit grünen Streifen zu sehen. Und ich bin sehr gespannt, weil es sind zwei wirklich interessante Wide Receiver. Cooper Kupp ist unglaublich gut im Blocken und JSN hat einfach auch in der vergangenen Saison gezeigt, was er für einen Schritt nach vorne gemacht hat und einfach auch wirklich das Zeug für mehr hat. Plus, es ist nochmal eine andere Quarterback-Situation und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass die Situation um Sam Darnold vielleicht gut funktioniert. Dann hat JSN wirklich eine richtig, richtig gute Chance. Weil eins kann Sam Darnold meiner Meinung nach besser und das sind Red Zone Spielzüge und dann kann JSN vielleicht sogar ein paar Touchdowns fangen. Also von daher JSN Gewinner dieser Offseason und Free Agency Phase. Genauso Justin Fields, Quarterback jetzt von den New York Jets, Nachfolger von Aaron Rodgers und für ihn ist es relativ einfach, es ist einfach eine neue Chance in einer recht guten Offense. Also letztes Jahr Season gestartet, Russell Wilson hat übernommen, hat eigentlich kaum noch eine große Rolle gespielt und jetzt kommt er zu den Jets, die sich ja wahrscheinlich auch einfach freuen, dass wieder Ruhe einkehrt im Team und er hat natürlich auch mit Breece Hall, Garrett Wilson und Co. da auch wirklich ein gutes Fundament, mit dem man wirklich gut arbeiten kann. Gleiches gilt für meinen nächsten Quarterback, nämlich J.J. McCarthy, Quarterback von den Minnesota Vikings. Geht in eigentlich sein Year 2, es ist aber sein Year 1, denn hat sich ja direkt verletzt, wie ihr alle wisst. Und ja, die Vikings sind happy mit der Situation, er kann happy sein mit der Situation und den Move machst du nicht, wenn dein Team nicht an dich glaubt. Ja, er hatte volle Rückendeckung und jetzt ist seine Zeit gekommen, hat mit Justin Jefferson den besten Wide Receiver der Liga und ja, gib ihm. Also wir hoffen, glaube ich, alle, dass er da einen richtig guten Start hinlegt und von daher, ich freue mich, bin gespannt und komme damit auch zu meinem letzten Sieger. Auch hier ähnelt sich das Ganze wieder aufgrund der Teamsituation ein bisschen. Das ist nämlich für mich, ich habe ihn schon erwähnt vorhin, Caleb Williams, der einen neuen Headcoach hat, der ihm auch direkt diesen Schutz vor die Nase gestellt hat. Der weiß, wie Offense geht und ja, jetzt bin ich einfach, ich bin unfassbar gespannt auf Caleb Williams, der nicht auf der Flucht ist und einfach mal schauen kann, wie sich das Spiel entwickelt. Und ich freue mich riesig drauf. Also Jaden Daniels und Caleb Williams, zwei Rookies aus der letzten Saison, die vielleicht dieses Jahr richtig gut abgehen, klingt doch schon mal richtig nice. Letzter Punkt in dieser Kategorie, nämlich die Dynasty-Verlierer. Und hier habe ich CJ Stroud, auch ähnlich deckungsgleich wie im Segment vorher, einfach Copy-Paste-Text. Also Ich kann mir einfach nur schwer vorstellen, dass CJ Stroud als Starting Quarterback wirklich richtig zum Erfolg führt. Er wird eine solide Leistung zeigen, wenn seine Wide Receiver, die er jetzt noch hat, fit bleiben. Aber also ich persönlich erwarte jetzt von CJ Stroud keine Top 5 Quarterback Dynasty Season, muss ich ganz ehrlich sagen. Also schwierig. Ich bin echt gespannt. Ein ganz, ganz großer Verlierer, und das tut mir für ihn wirklich sehr leid, ist an der Stelle Jalen McMillan, Wide Receiver von den Tampa Bay Buccaneers, der einfach eine unglaublich gute Saison-Endspurt-Leistung hingelegt hat, wo ich mir wirklich gedacht habe, wow. Also ich habe ihn auch in einer meiner Ligen relativ spät sogar bekommen und dachte, wow, das könnte ein richtig guter Stil sein. Er fängt die Bälle, er läuft sich frei, erzielt Touchdowns und ja, mal schauen, wie es da auf der Wide-Receiver-Position bei den Bucks nächstes Jahr weitergeht. Mike Evans hat verlängert. Chris Godwin hat verlängert. Das heißt, Stand jetzt, auch wenn Chris Godwin von einer Verletzung zurückkommt, ist Jalen McMillan leider nur die Nummer 3. In der Offense, die durchaus auch mit drei Wide-Receivern spielen kann, gar keine Frage. Aber es ist halt trotzdem sehr, sehr schade, weil er hatte das Potenzial, zu einer Nummer 2 zu werden hinter Mike Evans. Und aktuell ist er dann halt, wenn Godwin wieder richtig fit zurückkommt, einfach auch nur die Nummer 3, die ja einfach wirklich nicht mehr viel übrig, also wo einfach nicht mehr viel übrig sein wird, weil Evans und Godwin halt wahrscheinlich 90% der Inhalte bekommen. Und das tut mir für den kleinen Jungen ein bisschen leid. Von daher, ja, schade für Jalen McMillan. Mein weiterer Verlierer ist ja Garrett Wilson von den New York Jets. Ganz einfach, ich habe als ersten Punkt geschrieben Justin Fields. Es ist einfach schwierig. Justin Fields, ich persönlich gönne ihm nochmal die Chance, aber ich traue ihm ehrlich gesagt nicht zu, dass er einfach einen Spieler wie Garrett Wilson richtig Elite-Zahlen für Dynasty produzieren lässt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wir müssen mal schauen, aber für mich ist Justin Fields einfach auch letztes Jahr, als er bei den Steelers noch gestartet hat, einfach ein, ja, ganz unsicherer Faktor im Offensivspiel. Für mich hat es wirklich so gewirkt, als kriegt Justin Fields den Ball, ist erstmal eine Sekunde überfordert, scheiße, was muss ich jetzt überhaupt machen, nimmt den Ball dann lieber erstmal in die Hand und läuft. Die zweite Option, die Justin Fields hat, ist, ich kriege den Ball, ich klemme ihn unter die Schulter und laufe in die andere Richtung. Und Option Nummer 3 ist dann für mich gefühlt so, okay, ich kriege den Ball, ich gucke erstmal nach oben, wo meine Wide Receiver sind. Und ja, Schwierig. Vorteil für Garrett Wilson ist, dieses ganze Rodgers und Davante Adams Drama ist jetzt vorbei. Aber Justin Fields muss es mir erstmal wieder zeigen, dass er wirklich richtig gut im Passing Game ist, um wirklich auch diese Elite-Zahlen, die wir von einem Garrett Wilson verlangen können, halt auch ja, zu übertragen. Von daher mein Verlierer, Garrett Wilson. Und zum Abschluss dieses Themas habe ich noch zwei Honorable Mentions, nämlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, Joe Burrow. Wie gesagt, es sind zwar Chase und Higgins jetzt endlich da, aber Joe Burrow wurde bereits in der vergangenen Saison von allen Quarterbacks am meisten gesackt. Es wurde nichts in der O-Line getan, also nichts wirklich Markantes, was ich jetzt im Kopf hätte. Es ist kein Geld mehr, um wirklich auch den Schutz elitär aufzubauen, um einen Pass-Rush gut aufzubauen, um die Defense zu stabilisieren, also das ist ja das, was ich gesagt habe. Wo soll es denn hingehen? Also Joe Burrow wird trotzdem Elite-Zahlen liefern mit gerade diesen zwei Wide Receivern. Aber Mensch, schützt doch diesen Jungen ein bisschen, dann sieht es vielleicht nochmal ganz anders aus. Und wenn es blöd läuft, Joe Burrow hat auch immer schon wieder mit ein, zwei Verletzungen zu tun gehabt. Wenn er wieder viel gesackt wird und einmal landet man blöd, dann ist er vielleicht auch raus. Und das ist auch wieder ein Punkt, warum ich sage, ja, dann bringen dir halt auch Chase und Higgins halt nichts, wenn alles andere nicht funktioniert und dein Quarterback nicht beschützen kann. Letzte Menschen hier ist Breece Hall. Auch hier steht wieder genau das Gleiche wie schon bei Garrett Wilson, nämlich Justin Fields. Also kann Justin Fields eine Offense steuern? Ja, dazu gehören nicht nur die Wide-Receiver-Pässe, sondern eben auch die Runs, die Reads, alles Mögliche. Vielleicht ist es aber auch die Chance für Breece Hall, weil die Defense natürlich auch gleichzeitig immer so ein bisschen mit einem Run von Justin Fields rechnen muss. Das gibt vielleicht Hall auch wieder ein bisschen Platz. Vielleicht gibt es auch viele kurze Pässe, weil Fields sich einfach tiefe Bälle nicht zutraut und dann den Ball lieber kurz auf Breece Hall gibt, der dann absprinten kann. Wer weiß, also schwierig, schwierig, aber ich wollte es zumindest mal erwähnt haben. Das war es also mal mit so einem ersten Überblick, welche Situationen in den Teams und bei den Spielern, vielleicht auch in den Dynasty-Ligen, sich verändert haben. Es gibt natürlich noch ein, zwei Moves mehr, aber das war jetzt so das, was mir zusammengekommen ist. Es gab auf jeden Fall einige Moves, vielleicht nicht ganz so spektakulär wie letztes Jahr mit den Running Backs, aber die Teams haben sich verändert, Situationen haben sich verändert und wie die Veränderungen dann am Ende wirklich sein werden, das werden wir natürlich erst sehen, wenn die ersten Wochen in der NFL rum sind. Aber so den ersten Überblick über ja auch so ein bisschen die Inhalte der Free Agency mit so ein bisschen Brücke auch Richtung Dynasty schadet ja nicht. Und das ist dann auch schon wieder eine gute Herleitung für das nächste Thema, für Part 2 dieser Folge, nämlich was soll ich denn jetzt eigentlich machen in der jetzigen Phase meiner Dynasty-Liga mit meinen Teams und meinen Gedanken, also wie gehe ich jetzt nochmal ein, zwei Themen in der Kaderplanung nach der Free Agency an?
And now, let's talk Dynasty, how you become the next champion of your league.
So, let's talk Dynasty. Also worüber spricht man jetzt in der aktuellen Phase der NFL und Dynasty-Saison am ehesten? Wir kommen wieder zum zentralsten Punkt zurück, nämlich dem Thema Kaderplanung. Und was gehört zur Kaderplanung? Natürlich die Analyse. Das ist einfach ein Punkt. Mir ist selbst bei der Vorbereitung der Folge aufgefallen, wie häufig ich immer wieder dieses Thema Analyse dabei habe. Aber es ist nun mal einfach der zentralste Punkt, den es in Dynasty gibt. Ja, also alles steht und fällt mit der Analyse des eigenen Kaders. Also ich gehe gefühlt jede Woche mehrmals, teilweise mehrmals täglich in die Ligen rein, schaue mir meine Teams an, lasse es auch mal auf mich wirken. Teilweise verzweifeln auch Gesprächspartner in der Liga, weil ich alle zwei, drei Tage andere Gedanken, Vorstellungen, Wünsche oder sonstige Punkte habe, die es immer wieder über den Haufen zu werfen gilt. Aber das Allerwichtigste ist einfach zu schauen, wo ist mein Team? Wie stark ist mein Team? Ist mein Team kompetitiv? Wo sind die Baustellen? Und wenn ihr da noch einen draufsetzen wollt, ja, dann schaut ihr nicht nur euer Team an, sondern eigentlich jedes andere Team in eurer Liga auch, weil nochmal, umso besser ihr die Situationen der einzelnen Teams kennt, umso klarer könnt ihr halt auch die nächsten Schritte planen und gemeinsam mit den anderen besprechen. Weil nochmal, ein Trade-Paket hat dann seinen richtig geilen Wert, wenn für beide Seiten ein absoluter Mehrwert drin ist und beide wirklich sagen, hey, ich gebe was ab, ich bekomme aber auch was, das zu meiner aktuellen Situation passt und mich Stand jetzt weiterbringt. Und nochmal, umso besser ich selbst das Ganze analysiere, umso besser kann ich diese Schritte auch einfach durchführen. Und diese ganze Analyse landet letztendlich auch in den nächsten Schritten Richtung Draft oder Richtung Saison. Also wirklich auch mal zu überlegen, was will ich denn machen? Wie weit ist mein Team? Will ich jetzt lieber Picks sammeln oder will ich lieber Spieler sammeln, die mir jetzt direkt einen Impact bringen und mir zum Sieg der Liga vielleicht verhelfen? Weil es gibt für beide Seiten Vor- und Nachteile. Das ist ganz klar. Also gerade jetzt natürlich vor dem Draft, wo es Wochen, Monate lang nur um Rookies geht, um den NFL-Draft, um die Dynasty-Drafts. Da ist natürlich auch ein unglaublich großer Hype um diese ganzen Rookies und die Picks. Ja. Aber man muss natürlich auch einfach schauen, was gibt es für Möglichkeiten. Also ganz klar ist natürlich, wenn ich Picks sammle, dann habe ich eine deutlich höhere Flexibilität, habe die Möglichkeit, auf überraschende Themen zu reagieren. Man hat einfach mehr Lose im Topf. Ja? Also wenn ich mehr Lose im Topf habe, habe ich die Gewinnchance ein bisschen höher. Natürlich auch gerade für Rebuilding-Teams oder Teams, die am unteren Tabellenende gelandet sind, eine Riesenchance auch, ihren Kader in der Breite aufzubauen. Also da kann man gefühlt nicht genug Draft-Picks haben. Aber natürlich hat man immer auch so ein bisschen eine gewisse Unsicherheit mit dabei. Ich glaube, das ist ja ganz klar. Also habe ich selbst auch ganz häufig dieser Hype, der steckt einen einfach an, sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Aber man weiß natürlich nie, was man bekommt, weil 1:1 übertragbar sind natürlich die Statistiken aus dem College nicht für die NFL. Ich glaube, das ist jedem von uns bewusst. Aber es gibt halt auch einfach immer wieder die Beweise, dass es Rookies gibt, die in die NFL kommen und damit natürlich auch in die Dynasty-Teams, die einfach richtig durch die Decke gehen, absolut Elite sind, und das sind natürlich genauso Spieler, die man haben möchte. Es gibt aber natürlich auch Spieler, die werden ihrem Hype einfach nicht gerecht, oder sie brauchen vielleicht auch einfach 2-3 Jahre, bis sie diesem Hype gerecht werden können. Ich glaube, ein ganz, ganz gutes Beispiel ist hier für Marvin Harrison Jr. letztes Jahr. Also ich erinnere mich noch dran, wie er als Generational Talent und Jahrhundertspieler und was noch alles für Superlativen mit ihm in Verbindung gebracht wurden. Und er hat ja ganz gut gespielt. Ja, er hat wirklich auch seine Shiny Moments gehabt. Aber ich glaube mal, so ein absoluter League-Winner war Marvin Harrison Jr. jetzt letztes Jahr für keinen der Spieler. Und das sind natürlich auch alles Punkte, die sollten natürlich auch irgendwo mit reinfliegen. Klar, der Spaß soll natürlich auch an vorderer Stelle sein. Man hat natürlich auch Bock, diese Talente in sein Team zu bekommen. Aber nochmal, ich sage natürlich auch, okay, willst du halt erfolgreich Dynasty spielen oder willst du halt 1-2 geile Spieler in deinem Team haben und der Rest vom Team ist halt noch nicht so weit. Ich glaube, gerade jetzt in den letzten 1-2 Jahren oder so gab es dazu auch in meinen Ligen genügend Gesprächsstoff. Falls es jemand von meinen Kollegen hört, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nein, aber das sind einfach ganz, ganz viele Punkte, die man sich natürlich auch einfach durch den Kopf gehen lassen soll. Ja? Und nochmal, umso besser ihr in der Analyse seid und ein Gefühl der aktuellen Situation habt, umso besser könnt ihr natürlich diese ganzen Themen einordnen. Und um diese ganzen einzelnen Szenarios auch nicht nur allein aufarbeiten zu müssen, ja, habe ich mir für die nächste Folge schon den Inhalt überlegt, nämlich wir werden verschiedene Dynasty-Situationen, in denen sich ein Team befinden kann, in der jetzigen Offseason mal durchgehen. Wir werden das Ganze mal thematisieren. Wir schauen mal, was so diese klassischen, spezifischen Gedanken sind, die man sich in einer jeweiligen Situation machen kann. Welche Moves vielleicht, welche Vor- und Nachteile bringen. Auch an der Stelle 1-2 Empfehlungen von meiner Seite. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Punkt, gerade wenn ihr noch nicht 10 Jahre Dynasty-Erfahrung mitbringt, auch ganz, ganz interessant mal zu hören, okay, welche Gedanken kann ich mir denn für welche Situation meines Kaders auch machen? Ja, also was sind denn zum Beispiel die einzelnen Schritte, die ich machen kann, wenn ich gerade einen Rebuild gestartet habe? Was sind denn für Moves sinnvoll, wenn ich vielleicht letztes Jahr im Halbfinale rausgeflogen bin und ich brauche noch 1-2 Spieler, um richtig angreifen zu können? Und genau das wollen wir in der nächsten Folge mal ein bisschen genauer beleuchten. Ich freue mich auf jeden Fall da schon riesig drauf, weil das sind natürlich die genauen Themen, die schaut man sich einfach jedes Jahr an. Da schaut man sich YouTube-Videos von an, und das sind dann, wenn du in dieser Analyse bist, von der ich spreche, natürlich auch die zentralen Fragen. Okay, ich kenne Situation XY, wie nah bin ich davon entfernt? Wie nah macht es Sinn, diesen Schritt zu gehen? Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, und genau das werden wir in der nächsten Folge mal thematisieren und ja, setzen da nochmal ein Thema drauf zum Thema Kaderplanung von heute. Und ja, viel mehr soll es an der Stelle gerade gar nicht sein, denn wir haben natürlich wie immer am Ende dieser Folge auch nochmal unsere Two-Minute-Warning.
The clock's winding down. Two-Minute Warning. Time for your questions.
Two-Minute Warning, wie immer nicht viel Zeit. Wir gehen direkt rein mit Frage 1 vom lieben Marc. Er fragt, was ist neben der Kaderanalyse dein Nummer 1 Tipp für die Offseason? Und das ist ganz, ganz einfach, nämlich sprecht mit den Leuten in eurer Liga. Also schickt euch Trade-Angebote. Schickt euch noch mehr Trade-Angebote. Ja? Geht in den Austausch, nutzt WhatsApp oder die App, über die ihr spielt, und fragt mal, hey, was ist dein Plan für diese Saison? Was ist dein Ziel? Ja, frag wirklich mal, Rebuild oder Win Now, welche Spieler willst du? Welche Picks willst du? Fragt, was ist dein Preis für deinen First-Round-Pick? Fragt beim First Overall nach, was ist deine Preisvorstellung, wenn wir über den First Overall Rookie-Pick nachdenken? Ja? Geht mit den Menschen ins Gespräch, lernt euch kennen und schickt euch, wie gesagt, verschiedenste Trade-Angebote hin und her, weil es gibt doch nichts Geileres als miteinander über Trade-Pakete zu verhandeln und am Ende einen Trade zusammenzubauen und auf diesen Accept-Button zu drücken. Deswegen tradet, tradet, tradet. Es gibt nichts Geileres. Kommen wir direkt zu Frage Nummer 2 vom lieben Kiran aus Herne. Und die Frage lautet, wie bereitest du dich auf den Rookie-Draft vor? Und auch hier ist eigentlich eine relativ einfache Antwort, nämlich ich schaue mir von den Rookies, die es ja zu kennen gibt, gerade natürlich mit Fokus auf Dynasty, YouTube-Videos an. Also die letzten Jahre immer wieder kurze Highlight-Tapes angeschaut, die gehen teilweise 5 Minuten, man bekommt ein erstes Gespür für die Spieler, wie verhalten sie sich, wie gefallen sie mir selbst, und das absolut Geile nebenbei ist, ich sehe nicht nur die Spielerqualitäten, sondern ich lerne die Spieler auch kennen, was für den NFL-Draft nochmal deutlich mehr Spaß macht, wenn ich automatisch auch weiß, welcher Spieler gerade vor ans Pult darf und das Trikot seines neuen Teams hochhalten darf. Und damit sind wir heute für die Folge durch. Es war mir wie immer ein Fest, euch die ein oder anderen Gedanken mitzugeben. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf euch und die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Gute, beste Gesundheit und die Sonne kommt raus. Deswegen auch viel Sonnenschein und gute Laune. In dem Sinne, macht's gut und bis bald.
Now, time to seal the deal in the victory formation. Thanks for listening. See you next time in your Dynasty Playbook podcast.